Eine der bekanntesten Geschichten, wenn man mit Menschen über den christlichen Glauben spricht, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Nachlesen kann man sie in Lukas 15. Da ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Und der eine von ihnen sagt: Papa, gib mir den Teil meines Erbes jetzt. Und dann verschwinde ich. Und erstaunlicherweise lässt sich der Vater diese Unverschämtheit gefallen und der Sohn verschwindet dann tatsächlich mit seinem Geld. Er zieht in der Welt umher, lässt es sich richtig gut gehen, feiert eine Party nach der anderen, ist beliebt. Und dann kommt eine Wirtschaftskrise, sein Geld ist auf einmal weg, alle sogenannten Freunde sind weg. Alle lassen ihn im Stich und er steht auf der Straße. Er findet keine Arbeit und aus der Not heraus lässt er sich auf so ziemlich den hinterletzten Job der damaligen Zeit ein. Er hütet für einen Bauern die Schweine. Und es geht ihm so dreckig, dass er eigentlich am liebsten etwas von diesem Schweineessen essen möchte. Und selbst das darf er nicht. Ich meine, ich käme nicht mal auf die Idee, freiwillig so bei den Schweinen irgendwie an Essen zu denken. Aber dem geht es ziemlich dreckig. Und dann erinnert er sich an zu Hause und sagt sich: Ich gehe zurück. Ich habe es zwar nicht verdient, dass mein Vater mich irgendwie anschaut, so wie ich den behandelt habe, aber vielleicht gibt er mir ja einen Job und dann geht es mir da zumindest besser als hier. Und er überlegt sich dann, was er seinem Vater alles sagen will und wie er sich entschuldigen will und macht sich auf den Weg und irgendwann sieht er sein Elternhaus von Ferne. Und aus der Ferne sieht ihn auch der Vater. Und der Vater nimmt seine Beine in die Hände, sprichwörtlich gesagt, und er rennt los. Väter in der damaligen Zeit haben alles gemacht, nur nicht zu rennen. Aber dieser Vater, er rennt los und er fällt seinem stinkigen Sohn um den Hals. Alles egal, so sehr freut er sich. Und sein Sohn fängt an mit seiner Entschuldigung, aber er kann sie gar nicht fertig bringen. Der Vater nimmt ihn mit nach Hause und er schmeißt eine große Party und sagt: Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder da. Und dann ist da noch ein zweiter Sohn, der arbeitet in dieser Zeit auf dem Feld und der hört auf einmal die Musik und fragt sich: Was ist denn da los? Und dann kommt ein Knecht und sagt ihm: Naja, also, dein Bruder ist wieder da. Und anstatt sich zu freuen, wird dieser zweite Sohn jetzt so richtig sauer. So sauer, dass als sein Vater rauskommt, noch etwas, was damals eigentlich gar nicht ging, der Vater muss jetzt bettelnd rauskommen zu diesem Sohn, dass dieser Sohn gleich anfängt mit Vorwürfen: Was fällt dir ein? Ich war immer hier. Für mich hast du nie so eine Party geschmissen. Und der, dein Sohn, er hätte ja auch sagen können, mein Bruder, aber der ist doch der letzte Dreck. Und für den machst du sowas? Und der Vater sagt auch zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser dein Bruder, der war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wieder da. In einer der letzten Predigten ging es darum, dass Jünger von Jesus zu sein bedeutet, von ihm zu lernen. Das steckt in diesem Wort Jünger drin. Und heute Morgen wollen wir von Jesus lernen, wie er die Beziehung zu seinem Vater im Himmel gelebt hat. In Johannes 17, Vers 6, da lesen wir, wie Jesus zu Gott betet und sagt: Ich habe deinen Namen den Menschen bekannt gemacht. Ich habe deinen Namen den Menschen bekannt gemacht. Was ist dieser Name? Was ist dieser Name? Dieser Name ist Abba, Papa, Vater. Wenn Jesus von Gott spricht, dann spricht er von Gott als Vater. Nicht in dem Sinne, wie meine Kinder meine Söhne oder Töchter sind, aber wir glauben, dass Gott in sich schon Gemeinschaft ist, drei in eins. Und dieser Begriff Vater, der drückt etwas über diese enge Verbundenheit von Jesus und seinem Vater im Himmel aus. Für die Juden damals war das undenkbar. von Gott als Vater zu reden. Für sie war Gott heilig und das bedeutete immer auch distanziert. So heilig, dass sie sich nicht mal trauten, seinen Namen in den Mund zu nehmen. Und ich habe es schon mal erzählt, an jeder Stelle, in der der Name Jahwe in den Schriftrollen der Juden in unserem Alten Testament stand, da haben sie dafür den Namen Adonai eingesetzt, um bloß nicht aus Versehen den Namen Gottes zu erwähnen. Ich finde, das sagt ziemlich viel über ihr Verhältnis zu Gott aus. Und ich weiß nicht, wie dein Bild von Gott ist. Ob er auch so ein distanzierter, ferner Gott, ein Gott, der sich nicht für dich interessiert ist. Ein Gott, der vielleicht überhaupt nicht mitbekommt, was dich bewegt, weil er so weit weg ist und uns alle uns selber überlässt. Es könnte höchstens mal sein, wenn was ganz Schlimmes passiert, was du getan hast, dann greift er strafend ein. Jesus redet von Gott als Vater. Jetzt ist dieses Bild heute manchmal echt schwierig, weil immer mehr Menschen gar keinen richtigen Vater haben. Und auch so sind unsere Väter ja nicht immer perfekt. Und Micha und Daniel, ihr werdet das auch noch feststellen, oder das wisst ihr wahrscheinlich auch. Manchmal leidet man als Väter ja selber darunter, wie man seine Kinder behandelt. Und man merkt, hier habe ich einfach voll daneben gegriffen. Und das prägt auch das Bild unserer Kinder von einem Vater. Aber stell dir Gott mal als den perfekten Vater vor, den du vielleicht nie gehabt hast oder den du dir, nachdem du dich immer gesehnt hast, auch wenn du vielleicht schon einen guten Vater hattest. Das meint Jesus, wenn er von Gott als Vater spricht. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken darüber machen, was für ein Bild wir vielleicht auch unterbewusst von Gott haben. Denn eine Beziehung mit jemandem zu leben oder überhaupt nur sich für einen Gott zu interessieren, Zeit mit jemandem zu verbringen und das auch noch gerne, mit dem ich eigentlich am liebsten nicht zusammen sein will, weil der komisch ist, das funktioniert nicht. Das blockiert uns. Jesus erzählt also diese Geschichte zur Veranschaulichung und da gibt es sicher ganz viel zu entdecken. Wir schauen heute mal mit dem Schwerpunkt auf den Vater. Wie wird er beschrieben? Ein Vater, der seinem Sohn die Freiheit gibt zu gehen. Ein Vater, der sich beleidigen lässt, denn eigentlich macht sein Sohn nichts anderes. Er sagt, Papa, du hast echt einen guten Job gemacht. Aber ich will nicht noch 30 Jahre warten, bis du endlich tot bist. Ich will mein Geld jetzt. Und du bist mir völlig egal. Der jüngere Bruder, man könnte sagen, der lebt das, was man heute Selbstverwirklichung nennt. Für den Sohn war der Vater ein wandelndes Scheckbuch und ein Spaßverderber. Die Liebe des Vaters, die interessierte ihn nicht. Man konnte von einem Vater einer Großfamilie der damaligen Zeit eigentlich nur eine einzige angemessene Reaktion erwarten, nämlich dass er seinen Sohn vom Hof jagt und ihn aus der Familie verstößt. Doch der handelt ganz anders. Er lässt seinen Sohn ziehen, ja mehr noch, er gibt ihm das ganze Erbe, was diesem Sohn zusteht. Und es wird deutlich, dieser Vater, der durch den Sohn so abgelehnt wurde, der scheint jeden Tag da zu stehen und zu warten und zu schauen, ob sein Sohn nicht wieder nach Hause kommt. Und als er seinen Sohn von weitem sieht, da rennt er ihm entgegen. Und er lässt alle Normen der damaligen Zeit Normen sein. Der Vater hat Erbarmen, er liebt den Sohn nach wie vor bedingungslos. Er sagt nicht, ich warte jetzt erstmal so drauf, dass du dich für alles auf das Genaueste entschuldigst, was du mir angetan hast, sondern er unterbricht seinen Sohn, als der seinen vorformulierten Entschuldigungszettel vorholt und abliest. Er sagt auch nicht, so jetzt ist ja schön, dass du da bist, geh mal duschen, du stinkst so erbärmlich von den Schweinen, sondern er sagt zu seinen Dienern, verhüllt die Wunden und die Nacktheit meines Sohnes mit meinem eigenen Kleid. Und er nimmt sein Kleid und gibt es dem Sohn, dass dieser wieder gut aussieht. Und dann sagt er, und jetzt werden wir feiern, dass du wieder hier bist. Der Vater macht seinem Sohn deutlich, du musst dir deinen Weg in unsere Familie nicht erst durch besondere Anstrengungen verdienen. Ich selber nehme dich wieder auf. und mit dem Siegelring, den er ihm gibt, setzt er ihn auch wieder zum Erben ein. Einer der Jünger, der Philippus heißt, der hat einmal zu Jesus gesagt: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus antwortete ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Interessant, man sieht, wie wenig die Jünger am Anfang verstanden haben und wie sehr sich auch ihr Bild verändert hat. Und auch interessant ist, dass Philippus sagt: Zeig uns den Vater und es genügt uns. Paulus schreibt, je mehr wir Gott und seine Liebe erkennen, desto mehr werden wir erfüllt mit der ganzen Fülle des Lebens. Erfülltes Leben, das bei Gott zu finden ist. Und wenn wir uns anschauen, was Jesus hier mit diesem Gleichnis erzählt, dann kann man genau das in seinem Leben feststellen. Die Sünder der damaligen Zeit, die am Rand der Gesellschaft stehenden, die kommen in Scharen und erleben Wiederherstellung, Liebe, Angenommensein. Es ist, wie wenn Jesus sagen würde: Ich erzähle euch, wie Gott wirklich ist. Vielleicht ganz anders als dein und mein Bild. Aber wenn ihr das nicht glauben und verstehen könnt, dann schaut her. Nicht auf mich, sondern auf Jesus. Dann schaut her. Dieses Gleichnis beschreibt Gottes Herz und seine Sehnsucht nach uns. Er sprengt alle Bilder der damaligen Zeit von Gott und vielleicht auch dein eigenes. Vielleicht ist das der Vater, nach dem du dich sehnst, der auf dich wartet, der dich liebt, der dich gewollt hat, der an dich glaubt, der dich ermutigt und tröstet. Und egal, was passiert ist in deinem Leben, egal, wie sehr du Gott schon mit Füßen getreten hast, der trotzdem dasteht und auf dich wartet. Ja, Gott lässt uns gehen, wenn wir wollen. Und ich glaube, auch nicht jeder sinkt so tief wie dieser Sohn bei den Schweinen. Und doch merken wir kommen immer wieder an Punkte in unserem Leben, wo wir eine Sehnsucht nach Sinn spüren. Eine Sehnsucht nach erfülltem Leben, nach mehr, als wir es gerade erleben. Und wir suchen überall. Und Jesus sagt uns: Deine Sehnsucht, die wird da erfüllt, wo du zum Vater kommst. Nach Hause zu deinem Vater im Himmel. Das Gleichnis ist aber noch nicht zu Ende, denn jetzt kommt Jesus zum eigentlichen Kern. Denn während auf der einen Seite die Zöllner und Sünder stehen, die diese Gnade Gottes im Umgang Jesu mit ihnen erlebt haben und voller Freude sind, da sind da auf der anderen Seite die Pharisäer, das sind die Frommen der damaligen Zeit. Und ich habe vor 3 Wochen ja schon erzählt, dass das ganz schön harte Nüsse waren, die Jesus da zu knacken hatte und mit denen er teilweise sehr deutlich umgegangen ist, weil er sie wachrütteln wollte aus Liebe. Weil Gott auch sie liebt, aber weil sie sich selber im Weg stehen. Und das wird hier an diesem zweiten Sohn deutlich. Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, der jüngere Sohn, das ist der Böse und er ist der Gute. Er ist doch treu zu Hause geblieben. Er hat hart gearbeitet, er hat seinem Vater all die Jahre gedient. Immer getan, was gut und richtig war. So viele Jahre, sagt er, diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Würden wir das nicht auch als richtig ansehen? Doch an seiner Antwort dem Vater gegenüber wird deutlich, dass es auch ihm nicht um den Vater geht, sondern um dessen Besitz. Nie hast du mir auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Dieser zweite Sohn, der wählt einen anderen Weg, einen moralisch-ethischen. Er war zwar nah beim Vater, äußerlich, aber innerlich ganz weit weg. Eigentlich war er wie ein Knecht und nicht wie ein Sohn. Und Gott war der Chef, nicht der Vater. Dienen, Gehorsam, Pflichterfüllung. Er lebte keine intensive Beziehung zum Vater, sondern er versuchte, es seinem Vater durch Leistung und Gehorsam recht zu machen und sich seinen Teil des Erbes zu verdienen. Ich habe einen Anspruch auf diesen Ziegenbock und auf viel mehr, weil ich habe dir treu gedient. Gott dienen, sein Bestes geben, ihm gefallen wollen, sich ständig von Gott gefordert fühlen, manchmal vielleicht auch überfordert, leben nach Regeln und Traditionen, wissen, wie man sich richtig verhält, Bibellesen und Beten als Pflichterfüllung? All das, weil wir dadurch seine Liebe erfahren wollen oder weil wir einen Anspruch zementieren wollen? Gott schuldet uns eine Gebetserhörung. Gott schuldet uns doch ein gutes Leben. Gott schuldet uns seine Liebe. Gott schuldet mir vielleicht auch meine Gottesdienstform, meine Lieder. Ich habe all die Jahre investiert. Ich war immer dabei. Und jetzt kommen auf einmal Leute von außen und wir richten alles auf die aus? Wie viel älterer Sohn wir sind, merken wir gerade da, wenn vermeintliche Ansprüche nicht erfüllt werden. Wie reagieren wir? Werden wir sauer? Meinen wir hätten es doch verdient? Schauen wir dann auf die herab, die ein moralisches Lotterleben führen und sind neidisch vielleicht auch noch dabei, dass es ihnen so gut geht? Auch dieser zweite Sohn ist auf Distanz zum Vater. Auch ihn trennt etwas vom Vater. Und hier merken wir, dass Sünde, wie sie die Bibel beschreibt, nicht nur ein moralisch verwerfliches Leben zu leben ist, sondern dass es um eine Beziehungsstörung zum Vater geht. Und die kann auch ein religiöser Mensch haben. Aber schauen wir uns nochmal an, wie reagiert der Vater hier. Auch diesen Sohn hätte er nämlich eigentlich rauswerfen müssen. Denn sein Umgang mit dem Vater war für damalige Verhältnisse, auch wenn uns diese Schärfe vielleicht nicht so deutlich wird, sie war einfach frech. Sie war unmöglich. Wie beschämend war das für den Vater, vor all den Gästen dieser Party rausgehen zu müssen zum Sohn und zu betteln, dass er reinkommt. Aber auch hier macht sich der Vater auf und er geht raus aus dem Haus hin zum Sohn. Seine Antwort ist voller Liebe. Mein Sohn. Mein Sohn. Wahrscheinlich hätte er auch diesen Sohn in die Arme geschlossen, wenn der das denn zugelassen hätte. Sohn, du bist doch immer bei mir. Das ist der Kern. Darum geht's. Du bist immer bei mir. Jeden Tag waren sie zusammen. Der Vater suchte eine Beziehung zu seinem Sohn. Er wollte Zeit mit ihm verbringen, seine Nähe und Zuwendung schenken. Es ging ihm nicht um das Tun wie Pflichterfüllung, Gehorsam und Dienst, sondern um das Sein im Haus des Vaters. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Sagt Jesus schon als 12-Jähriger, als er im Tempel geblieben war. Am nächsten Morgen verließ Jesus das Haus und zog sich in eine einsame Gegend zurück zum Beten. Jesus aber zog sich zurück, um in der Einsamkeit zu beten. In dieser Zeit stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Jesus nahm 5 Brote und 2 Fische, sah zum Himmel auf und segnete sie. Eines Tages war Jesus allein und betete. 8 Tage später stieg Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg, um zu beten. Eines Tages, als Jesus gebetet hatte. Wie wichtig es ist, Gott unermüdlich um alles zu bitten, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete. Am Kreuz betete Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betete und schrie noch einmal auf: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Das alles waren Bibelstellen aus dem Lukas-Evangelium. Und es gibt noch viel mehr. Jesus betet. Er betet am Tag und in der Nacht. Er betet alleine und mit anderen. Er betet in der Stille und in der Öffentlichkeit, ausgedehnt und mal eben zwischendurch. Und die Jünger beobachteten ihn und hätten ihn ja alles Mögliche fragen können, aber sie sahen, woher Jesus seine Kraft bekam. Und deshalb baten sie Jesus: Herr, lehre uns beten. Jesus ist so eng verbunden mit Gott, dass er sagt: Ich und der Vater sind eins. Echte Gemeinschaft zwischen Jesus und dem Vater mit Liebe, Kommunikation und gegenseitiger Wertschätzung. Und diese echte Gemeinschaft, die zwischen Gott und Jesus, die prägt seine Identität. Deshalb ist Jesus egal, was die Menschen über ihn sagen und wie sie reagieren. Deshalb braucht er ihnen nicht nach dem Mund zu reden und um ihre Anerkennung zu buhlen. Er kann sagen, was Gott ihm aufgetragen hat, auch wenn das manchmal zur Folge hat, dass Menschen einfach gehen. Aber er weiß, wer er ist, weil seine Identität geprägt ist durch die Beziehung zu Gott. Und deshalb weiß er auch, wenn Menschen ihn verlassen, der Vater verlässt ihn nicht. Diese enge Gemeinschaft, die prägt sein Bewusstsein für Gottes Gegenwart, für die Gegenwart des Vaters. Er liebt den Vater und der Vater liebt ihn. Und die enge Gemeinschaft prägt auch sein Bewusstsein für Gottes Liebe zu ihm. Sie prägt sein ganzes Denken. Er redet mit dem Vater und der Vater redet mit ihm. Jesus hat gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Und das gibt ihm ein Bewusstsein für seinen Auftrag, wozu er lebt und was gerade dran ist. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und ich würde sagen, das alles gibt ihm Kraft. Und menschlich gesprochen würde man sagen, das bewahrt ihn vor einem Burnout. Denn was hätte Jesus in den Jahren seines Lebens alles tun können? Und letztlich beschränkt er sich auf einen Wirkungskreis von 12 Jüngern und ein ganz kleines Gebiet. Und seine Botschaft verbreitet sich um die ganze Welt. Jesus weiß, wozu er da ist, was er tun soll, aus dieser engen Gemeinschaft mit dem Vater heraus. Das Geheimnis liegt in dieser Verbindung zum Vater. Und jetzt sagt Jesus, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen sie, die Menschen, die mit mir leben, auch in uns sein. Ein Beispiel dafür finden wir bei Maria. Da heißt es in Lukas 10, die Verse 38 bis 42, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit namens Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr auch nicht genommen werden. Da sind also Maria und Martha. Und Maria sitzt zu Jesu Füßen und Martha arbeitet. Immerhin war Jesus mit seinen Jüngern zu Besuch. Das waren also mindestens 13 Personen, die es zu bewirten galt. Martha machte sich also viel Arbeit, das wird hier extra betont. Und es ist ja auch nicht so, dass Martha vielleicht nicht gerne da gesessen hätte, aber als Ältere ist sie verantwortlich für die Versorgung. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das aussah. Sie arbeitet in der Küche und arbeitet und sieht Maria da einfach faul rumsitzen. Also klappert sie ein bisschen lauter in der Küche. Maria reagiert nicht. Martha setzt den Topf etwas lauter auf die Platte. Maria interessiert es nicht. Und schließlich wird Martha so wütend und sie rennt in das Zimmer zu Jesus und dann platzt es aus ihr heraus. Jesus, jetzt sagst du ihr doch mal, die sitzt hier nur rum und ich arbeite, das geht gar nicht. Und Jesus, der macht Martha nicht an, der kritisiert nicht ihren Dienst. Er stellt auch nicht ihre Liebe zu ihm in Frage, weil sie nicht bei ihm sitzt. Er spricht sie so liebevoll an wie diesen Sohn. Martha, Martha. Fast so, als wollte er sagen, es ist okay. Du hast eine wertvolle Arbeit getan und ich danke dir dafür. Aber du machst dir um so viel Gedanken. Und dabei hast du vergessen, dass es nicht um eine perfekte Bewirtung und um dich geht, sondern um deinen Gast. Wenn wir diese Geschichte lesen, ich finde, dann kommt ganz schnell die Frage hoch, worum geht es denn hier eigentlich? Arbeit oder Gebet? Zu Jesu Füßen sitzen? Die Gefahr besteht, dass wir beides gegeneinander ausspielen. Wenn wir uns den Rahmen der Geschichte anschauen, dann beschreibt Lukas am Anfang dieses Kapitels, dieser Begebenheit, wie Jesus seine Jünger aussendet, um durch die Dörfer zu ziehen. Und er sagt, die Ernte ist groß. Also sie sollen die Botschaft vom Angebot Gottes, von der Versöhnung mit ihm weitererzählen. Und direkt danach folgt ein Gespräch mit einem Schriftgelehrten, der Jesus fragt, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter und macht deutlich, dass wir unserem Nächsten helfen sollen. Ein Gebot Gottes, seinen Nächsten zu lieben. Aktiv zu werden, etwas zu tun. Das gehört zum Glauben dazu. Und dann kommt diese Geschichte mit Maria und Martha und direkt danach in Lukas 11 die Bitte eines Jüngers an Jesus, Herr, lehre uns beten. Lukas spannt hier einen Bogen von der Arbeit hin zum Gebet. Und genau in der Schnittstelle steht diese Geschichte. Was also deutlich wird, ist, es geht nicht um Arbeit oder Gebet. Arbeit gehört zum Glauben dazu. Wir sind ausgesandt, wir sollen helfen. Wir sollen uns nicht aus der Arbeit in Gottes Reich raushalten. Wer in Jesu Nähe ist, der lässt sich bewegen von dem, was Jesus bewegt. Und er fängt an, sich für sein Reich einzusetzen. Es gibt eine Zeit für Arbeit, aber wir stehen in der Gefahr, diese Arbeit überzubetonen. Martha macht sich viel Arbeit. Und vor allem wird sie sauer, als sie Maria einfach so dasitzen sieht. Das Gute wird zum Feind des Besseren. Ihre Gabe hält sie davon ab, Jesus zu begegnen. Martha tut alles Mögliche, von dem sie denkt, es wäre gut für Jesus. Dabei ist es gar nicht nötig, weil Jesus viel lieber Zeit mit ihr verbringen möchte. Martha aber hätte vermutlich das gar nicht gehört, so beschäftigt war sie. Und womit sind wir so alles beschäftigt? Wir sollen sein im Haus des Vaters. Das ist es, wonach Gott sich sehnt, nach dir und nach mir. Maria macht etwas, was in der damaligen Kultur gar nicht ging. Wenn Männer nämlich zu Gast waren, dann waren die unter sich. Und Maria setzt sich einfach dazu. Und das nicht irgendwo hin, sondern sie setzt sich zu den Füßen Jesu. Das war ein besonderer Platz, wenn bei den Füßen eines Lehrers der damaligen Zeit jemand sitzen durfte, dann sein Lieblingsschüler. Aber es gab noch eine andere Person, die dort sitzen durfte, nämlich die Tochter des Lehrers. Maria ist keine Tochter von Jesus im leiblichen Sinne. Aber so sieht sich Maria. Sie macht sich nichts aus dem Denken der anderen. Sie setzt sich dorthin als Tochter Gottes. Und sie scheint zu wissen, dass Jesus sich über ihre Gegenwart freut und sie genießt. Tochter Gottes. Das, was Jesus sich am meisten von dir wünscht, das bist du selber. Nicht deine Dienstbereitschaft wie bei dem älteren Sohn oder bei Martha. Nicht das Erfüllen unseres Auftrags oder das Abarbeiten von Bitten, damit unsere Gebete irgendeinen Zweck erfüllen. Sondern er wünscht sich eine ganz intensive Beziehung zu dir. Er sehnt sich nach dir. Und Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, Abba Vater, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. So eng verbunden. Und dieses Haus des Vaters, das ist in dir. Wenn du mit Jesus lebst, dann sagt die Bibel, bist du der Tempel des Heiligen Geistes. Jesus wohnt dann in dir. In der Eden-Serie im Februar haben wir gesehen, dass das der Garten ist in dir, in dem Gott dir begegnen möchte. Und es ist eben nicht so, wie mit diesem Kabel, was wahrscheinlich die meisten heute von uns schon kennen, ein Ladekabel für Handy oder irgendwelche anderen Sachen. Wenn ich leer bin, dann stöpsel ich mich an Jesus an und dann sauge ich ein bisschen Kraft und dann geht es mir wieder gut und dann stöpsel ich mich wieder ab und dann mache ich erstmal wieder alleine und irgendwann ist mein Akku leer und dann stöpsel ich mich wieder an. So hat Gott sich das nicht gedacht, sondern Gott hat sich das gedacht wie mit dieser Kerze. Und da sind wir bei dem, was Jasmin vorhin gesagt hat. Diese Kerze brennt, weil sie durch das Wachs versorgt ist, weil sie in dem Wachs ist. Und wir sollen in Jesus sein und in Jesus bleiben. So tief soll diese Verbindung sein, dass wir brennen können, nicht aus uns heraus, sondern weil das Wachs einfach immer für den Nachschub sorgt. Und das ist wie in einer normalen Beziehung, wie in einer Freundschaft, wie in einer Ehe auch. Wenn ich die nicht pflege, wenn ich da keine Zeit investiere, dann wird die immer oberflächlicher. Und irgendwann kenne ich den anderen fast gar nicht mehr. Und ich lebe ja keine Freundschaft oder keine Ehe, nur um mir morgens mal Hallo zu sagen und abends Gute Nacht, sondern weil ich Beziehung leben will. Und für diese Beziehung muss ich mir Zeit nehmen. Trotzdem weiß ich, wenn ich mal Stress habe, und gerade ihr als junge Eltern werdet das genauso wie wir das auch kennen, einfach öfter erfahren, dann muss man einfach manche Sachen machen und sich um die Kinder kümmern. Und dann hat man manchmal nicht viel mehr Zeit als Hallo und Gute Nacht. Dann ist man trotzdem verheiratet. Dann bleibt man auch verheiratet. Aber wenn ich das nur mache, dann wird es irgendwann schwierig. Und genauso wünscht sich Jesus, wie wir in unsere Beziehungen investieren, dass wir genau so unsere Beziehung zu ihm leben und dass wir in ihm sind. Und das nicht so machen wie so ein Akku, der sich mal anstöpselt und dann denkt, so Gott, jetzt habe ich erstmal genug gesaugt, jetzt gehe ich wieder meine eigenen Wege. Natürlich heißt das auch als Eltern manchmal, wenn ich vielleicht so wenig zu tun habe, wir haben ja vorhin zwei Kinder gesegnet und aus eigener Erfahrung weiß ich das auch, dass diese Zeit ungestört, wie Jesus sie gehabt hat, so auf einem Berg oder so, dass das nicht immer möglich ist. Und ich glaube, es kommt auch nicht auf diese Menge an Zeit an, sondern auf dein Herz, das sich nach Jesus sehnt. Und dann wird sich ein Weg bahnen. Ob ich wenig Zeit habe oder ob ich viel Zeit habe, dann nehme ich mir Zeit. Dann nehme ich mir Zeit. Die Nähe des Vaters, die prägt auch unsere Identität, unser Bewusstsein für Gottes Gegenwart, unser Bewusstsein für Gottes Liebe und unser Denken. Wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören, und das gibt auch uns ein Bewusstsein für unseren Auftrag, wozu wir leben und was gerade dran ist. Immer mehr. Und das gibt uns Kraft und das bewahrt auch uns vor einem Burnout. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus erzählt, da wäre es eigentlich in der damaligen Gesellschaft üblich gewesen, dass der ältere Sohn sich aufmacht, um nach dem Jüngeren zu suchen. Hätte er verstanden, was es heißt, im Haus des Vaters zu sein, die Beziehung zu ihm gelebt zu haben, sich geliebt zu wissen und alles zu haben, was dem Vater gehört, dann hätte ihn das motiviert, loszuziehen und nach seinem jüngeren Bruder zu suchen. Wie wird das bei uns sein? Jesus selber sagt, er ist wie dieser ältere Bruder für uns. Er war beim Vater. Er hatte alles. Und er macht sich auf, um uns zu suchen und zu retten. Und am Kreuz für unsere Schuld zu bezahlen und den Weg zum Vater frei zu machen. Damit auch wir in dieser engen Beziehung leben dürfen. Danach sehnt er sich. Er sehnt sich nach dir. Und in diesem Gehen weiß er aus dieser engen Beziehung zu Gott heraus, wer er ist. Und ich wünsche uns, dass wir genau das auch entdecken. Diesen Schatz dieser engen Beziehung zu Gott und zu Jesus, zu der er uns einladen möchte. Warum er gekommen ist auf diese Erde, um den Weg dahin frei zu machen. Lass uns aufstehen. Wir wollen Gott mit den nächsten Liedern ausdrücken, was uns bewegt. Diese Lieder, die können wie ein Gebet aus unserem Herzen sein. Vater, ich komme jetzt zu dir.